SR2 Kulturradio. Diskurs.
Heute mit einem Saarbrücker Gespräch. Zu Gast ist Christian Jansen, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Trier. Sein Forschungsschwerpunkt ist das 19. Jahrhundert mit seinen weitreichenden Veränderungen. Außerdem hat sich der Historiker intensiv mit Werk und Wirken von Karl Marx beschäftigt. Anlässlich des 200. Geburtstages des Philosophen und Gesellschaftstheoretikers hat Christian Jansen gemeinsam mit Kollegen einen internationalen Kongress zur Aktualität von Karl Marx veranstaltet. Die Ergebnisse waren auch Thema des Saarbrücker Gesprächs, das Barbara Renno geführt hat.
Professor Christian Jansen, herzlich willkommen zum Saarbrücker Gespräch.
Ja, gerne.
Vor einer Woche waren Wissenschaftler aus aller Welt in Trier zu Gast und haben sich der Aktualität von Karl Marx gewidmet. Wie aktuell ist er denn für Wissenschaftler, der Karl Marx?
Na, ich bin ja sowieso Historiker, also ich rede ja auch über Dinge, die nicht aktuell sind, aber wir hatten auch viele Soziologen, Politikwissenschaftler, Pädagogen und den Diskussionen entnehme ich, dass es für viele doch immer noch sehr anknüpfungsfähig ist. Und auch wir Historiker stellen ja fest, dass viele Dinge, die wir bei Karl Marx zuerst gelesen haben, heute eigentlich Common Sense sind. Also viele Dinge, die Bedeutung der Ökonomie für die gesellschaftliche Entwicklung oder dass die Ökonomie die Politik in vielen Hinsichten bestimmt, dass unsere materielle Lage unser Bewusstsein bestimmt, das sind ja alles Dinge, die hat Marx zuerst formuliert, die wir heute ganz selbstverständlich nehmen, wenn wir daran denken, wie wichtig die Börsennachrichten in der Tagesschau sind und so weiter und so weiter.
Da kommen wir sicher noch im Laufe unseres Gesprächs darauf zurück. Er hat ja mal für viele Debatten gesorgt, für Lagerbildung. Er hat für ganze Ideologien herhalten müssen. Wie kontrovers werden denn heute noch Debatten über Leben und Werk von Karl Marx geführt? Wie war das denn jetzt bei Ihrem Kongress?
Also bei dem Kongress war es nicht in dem Sinne kontrovers, wie Sie jetzt gemeint haben. Aber natürlich in der Öffentlichkeit gibt es auch heute noch Leute, die ihn sehr aus den Schützengräben des Kalten Krieges angucken, die da immer noch drinstecken und die halt Marx verantwortlich machen für alles, was dann in seinem Namen, aber ohne sein Zutun im 20. Jahrhundert passiert ist. Was die wissenschaftliche Debatte angeht, glaube ich, war das auch ein Ergebnis des Kongresses, dass wir uns von dem Marx des Kalten Krieges sozusagen lösen müssen. Und das heißt eben auch, dass wir die teilweise voreingenommene Art, wie Marx im Osten und im Westen gesehen worden ist, überwinden müssen, aber ich denke auch weitgehend überwunden haben. Einen ganz wesentlichen Beitrag dazu hat auch die neue Marx-Engels-Gesamtausgabe geleistet, die eben zum ersten Mal auch ermöglicht, wirklich die Marx-Texte in einer historisch-kritischen Ausgabe zu benutzen und eben nicht mehr in einer Ausgabe, wie wir sie früher hatten, die in Moskau und Ost-Berlin gemacht worden ist und wo eben auch viele Sachen weggelassen wurden oder bestimmte Dinge in eine bestimmte Reihenfolge gebracht wurden oder kommentiert wurden, sodass sie eben in der Lesart des Ostens waren. Und das ist keineswegs die Lesart, die man nach kritischer Debatte bei Marx sehen würde.
Also der Kongress hat als ein Ergebnis gebracht, Marx und Marxismus gehören jetzt tatsächlich ein für alle Mal getrennt.
Ganz genau. Das ist eine Formulierung, die wir dort auch öfter gehört haben oder öfter benutzt haben, dass eben wir trennen müssen den Marx des 19. Jahrhunderts und auch die ganze Unfertigkeit seines Werkes. Wir haben auch festgestellt, auch schon in anderen Zusammenhängen festgestellt, in der Lektüre von Marx' Schriften, wie ungeheuer reflexiv er war. Und das ist genau auch, glaube ich, sein Problem gewesen ist, dass er immer wieder sein theoretisches Konzept überdacht hat und deswegen auch nicht fertig geworden ist, beispielsweise mit seinem Hauptwerk, dem Kapital, weil er immer wieder aktuelle Entwicklungen seiner Zeit einbezogen hat, neue Länder angeschaut hat, die USA beispielsweise oder auch dann außerhalb von Europa, China, Indien und so weiter, Russland. Und das hat eben immer wieder zu Revisionen geführt. Also Marx hatte schon das Ziel, ein fertiges Konzept zu entwickeln, wie man die Gesellschaft und die Ökonomie und die Politik erklären kann. Es ist ihm aber nicht gelungen und es ist ihm auch deswegen nicht gelungen, weil er eben so ungeheuer reflexiv und selbstkritisch war und immer wieder neu gedacht hat.
Es ist ja nicht sehr originell zu sagen, wie hätte er sich denn heute verhalten, aber ich glaube, in dem Falle hätte ihm heute das Internet mit seinen Möglichkeiten und diesen Möglichkeiten der Plattform und des ständig in Bewegung Bleibens, das hätte ihm und seinem Werk sicher gut getan.
Das glaube ich auch. Also es hätte ihm sicherlich viele mühevolle Sitzungen in der British Library erspart und die Recherchemöglichkeiten waren damals gerade für jemanden, der sich so ungeheuer breit interessiert hat, natürlich sehr, sehr mühsam. Also die ganzen Informationen zusammenzukriegen, sie auch zu verzetteln, also die ganzen Möglichkeiten, eben die Komplexität auch abzubilden, die sind natürlich heute viel günstiger. Und ich glaube auch, dass im Nachhinein eben, weil Sie das sagten, Marx und Marxismus sollte getrennt werden. Der Marxismus hat eben versucht, aus Marx ein starres Lehrgebäude zu machen. Und das ist eben, wie wir heute sagen würden, genau falsch gewesen. Da sind viele Leute beteiligt gewesen, Engels, Kautsky und später Lenin und die ganzen weiteren des 20. Jahrhunderts. Sie haben eben versucht, teilweise auch aus verständlichen Gründen, weil sie Marx populär machen wollten, weil sie in der Arbeiterbewegung es oft mit Leuten zu tun hatten, die nicht sehr gebildet waren, denen man ein klares und auch ein optimistisches Zukunftsbild geben musste, haben sie halt Marx' Werk unzulässig vereinfacht.
Muss man es auch noch von einem zweiten Begriff trennen? Es wird ja auch immer noch vom Marxismus-Leninismus gesprochen, wenn man von den ideologischen Grabenkämpfen spricht. Gehört das auch nochmal getrennt?
Also das ist natürlich eine radikale weitere Verfälschung dessen, was Marx ursprünglich gewollt hat. Deswegen ja auch der Doppelname. Lenin hat die Sache ganz anders gedreht. Ihm kam es darauf an, zu sagen, dass die Elite der kommunistischen Partei immer die Führung haben musste, während Marx in seinem ursprünglichen Denken eigentlich viel stärker von der Gesellschaft ausgegangen ist. Also so eine Institution wie die Partei, die immer Recht hat, die alles weiß, sowas gibt es bei Marx eigentlich nicht. Eventuell gibt es kritische Intellektuelle, die die Arbeiterklasse, wie Marx gesagt hat, beraten sollen in ihren Arbeiten. Aber eigentlich hat er sehr stark daran geglaubt, dass sich die neue Gesellschaft in der alten schon entwickelt und dass sie eben in Form von Genossenschaften, Assoziationen, wie er gesagt hat, eben auch schon beginnt zu entstehen und keineswegs von oben herunter, sondern von unten herauf sich entwickelt.
Das Jubiläumsjahr hat ja, wenn man es so ganz genau nimmt, erst begonnen mit seinem Geburtstag, mit dem 200. Geburtstag am 5. Mai, hat aber jetzt schon für eine wahnsinnig große Medienpräsenz gesorgt. Es sind einige neue Biografien erschienen, ein ganzer Stapel von Fachbüchern ist auf dem Markt. Es sind Fernsehfilme, Radiofeature gemacht worden. Wie fundiert ist das denn, was da präsentiert wird, was Sie eventuell auch schon wahrgenommen haben? Jetzt außer natürlich wissenschaftlichen Fachpublikationen. Es ist ja immer gut, wenn so etwas in die Breite geht, ein solches Thema.
Also ich will jetzt nicht im Einzelnen die Dinge, die ich jetzt selber gelesen habe, kommentieren, aber man kann sicherlich sagen, dass die biografische Forschung einen großen Schub genommen hat. Auch natürlich sehr erfreulich, dass teilweise die Bücher sich sehr gut verkaufen. Etwa das Buch von Jürgen Neffe, was glaube ich sogar auf Platz 1 der Bestsellerliste war. Dann gibt es eben die sehr minutiöse Biografie von Gavin Stedman Jones, die ins Deutsche übersetzt worden ist, die sicherlich etwas mehr Sitzfleisch noch erfordert. Es gibt aber auch ganz dünne Bändchen, die sich sehr gut lesen lassen. Und das ist im Großen und Ganzen alles sehr seriös. Was die elektronischen Medien, vor allem auch Fernsehen angeht, habe ich das Gefühl, dass es doch teilweise auch sehr worthülsenartig ist. Also es bleibt doch sehr im Klischee. In Talkshows wird eben dann Marx doch einfach als Chiffre genommen und jeder versteht was anderes darunter. Und er gilt eben als sozusagen revolutionärer Denker, aber genauer in sein Werk wird eigentlich nicht hineingeschaut und deswegen ist natürlich vieles doch auch recht oberflächlich und extrem war es dann vielleicht auch in Trier die Diskussion um die Marx-Statue, die sozusagen sehr hochgezogen wurde, wo sich die ganze Welt dafür interessiert hat und dann im Kontrast dazu waren wir natürlich schon ein bisschen enttäuscht, dass bei so etwas wie dem Marx-Kongress, den wir jetzt gemacht haben mit den Koryphäen aus der ganzen Welt, die Medien eigentlich sehr wenig präsent waren und natürlich auch da, wo man vielleicht eben ein, zwei Tage zuhören muss, das Interesse geringer ist als bei Dingen, die man schnell skandalisieren kann. Aber das ist sicherlich ein allgemeines Merkmal unserer heutigen Medienöffentlichkeit.
Also Mario Adorf als Karl Marx, der konnte Sie nicht so überzeugen?
Das hat mich nicht so ganz überzeugt, nein, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Also visuell schon, aber vom Konzept her fand ich es nicht so ganz gelungen. Aber das ist ja eine Herausforderung. Also es gab letztes Jahr den Film Der junge Marx, der hat mir viel besser gefallen. Und es ist ja auch eine Herausforderung, so eine Figur, wenn sie jetzt wieder mehr ins öffentliche Bewusstsein tritt und wenn viele Leute mit dem Namen was verbinden können, vielleicht auch für künftige Filme oder andere audiovisuelle Formate ihn einfach nochmal zu entdecken und vielleicht eben auch ein bisschen stärker seine Texte und sein Denken zu entdecken.
Mir ist ein Sachbuch aufgefallen, was ich auch tatsächlich gerne gelesen habe. Da geht es um seine letzte Reise, die ihn nach Algier geführt hat. Und dort war er bei einem Barbier und hat sich die Haarpracht und den Bart abrasieren lassen. Das mag einem zuerst als Kleinigkeit erscheinen, aber ich fand, der Autor hat es doch tatsächlich überzeugend gelöst, dass das eben doch ein sehr persönlicher Akt war und dass natürlich der Bart im 19. Jahrhundert auch noch eine andere Bedeutung hatte und vielleicht nicht ganz so hipster war, wie wir es gerne heute hätten.
Vielleicht wieder so ähnlich, wie es jetzt die jüngste Generation hat. Aber insgesamt ist es ja interessant, wenn man sich die Bilder von jungen Männern aus dem 19. Jahrhundert anguckt, dass sie alle versucht haben, alt zu erscheinen. Also lange Zeit war es ja so, dass auch die Alten versucht haben, jung zu erscheinen. Vielleicht mit den neuesten Bartmoden ist das wieder ein bisschen im Wechsel begriffen, will ich mich jetzt aber gar nicht rein vertiefen. Aber ganz klar, in Marx' Zeit hat man versucht, sich durch einen Bart ein seriöses Gepräge zu geben. geben und damit eben eine gewisse Autorität sich selbst zu verschaffen, die man vielleicht vom Alter her oder von gerade bei Marx natürlich auch von der Radikalität seines Denkens nicht unbedingt bei allen Leuten hatte. Und zugleich natürlich diese langen Haare sind natürlich auch ein Zeichen von diesem oppositionellen, radikalen Widerspruchsgeist. Das erinnert ein bisschen an die Burschenschaften, die ja auch die langen Haare kultiviert haben. Und ich denke, es hat eine solche Tradition. Und was Sie zuvor ansprachen, diese letzte Reise von Marx, in der Tat ein sehr interessantes Ereignis, wo auch schon, glaube ich, andere Leute darüber nachgedacht haben, ob man daraus nicht etwas Künstlerisches machen kann, also Film, wie auch immer, Bücher, weil es ist das erste Mal, dass er aus Europa rauskommt und er ist ja ein extrem europäischer Denker. Ich würde sogar sagen, er ist ein extrem westeuropäischer Denker, der hier in den Debatten im Rheinland und dann auch in Frankreich und wo er dann gelebt hat, in London verankert war. Und nun kommt er aus diesem Europa raus und macht eben gewisse Grenzerfahrungen vielleicht und erlebt Dinge, die nicht in seinem vorher so doch vielleicht auch etwas eintönigen Leben mit British Library und so waren. Er ist ja dann auf der Rückreise auch noch im Casino gewesen, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, und danach eben auch relativ schnell gestorben. Und natürlich kann man da immer alles Mögliche hineinlesen. Ob das alles jetzt ganz seriös ist, weiß ich nicht, aber es ist zumindest sehr anregend und ich fand das auch einen interessanten Aufhänger, diese letzte Reise zu nehmen, um dann über Marx nachzudenken.
Wie sind denn in diesem Zusammenhang die beiden großen Ausstellungen zu Karl Marx in Trier einzuordnen? Also im Stadtmuseum Simeonstift wird das Leben, werden die einzelnen Lebensstationen erzählt, und im Rheinischen Landesmuseum wird ja sein Denken, seine Philosophie, was auch immer, gezeigt. Sehr interessant, wie ich finde. Das Publikum scheint es auch zu mögen, was man jetzt so hört. Wie würden Sie denn die beiden Ausstellungen einordnen?
Ich bin jetzt kein professioneller Ausstellungskritiker, aber ich kann so spontan sagen von meinem eigenen Besuchen, dass sie mir ja sehr gut gefallen haben. Also vielleicht zwei Highlights, die man hervorheben kann und die man sich dann vielleicht im Kontext natürlich der jeweiligen Ausstellung angucken kann. In der Ausstellung im Simeonstift, die ja stark auch auf Trier bezogen ist, Lokalbezug sozusagen, der Ort, in dem Marx sozialisiert worden ist, dort gibt es eine sehr eindrucksvolle Medienstation, die die Armut in Trier schildert und damit natürlich auch sicherlich einen ganz entscheidenden Anschub für Marx radikales Denken, weil dann haben wir einen Stadtplan, den man interaktiv anfassen kann und dann ploppen immer die entsprechenden Orte und eine kleine Charakterisierung der Menschen, die in dem Haus gewohnt haben, auf und man sieht eben diese ungeheure Armut, also gerade die Jugendzeit von Marx, also die 1830er, 1840er Jahre waren in Trier eben durch extreme Armut gekennzeichnet. Infolge der Annexion durch Preußen wurden eben die vielen wirtschaftlichen Beziehungen in den Westen nach Frankreich abgeschnitten und gleichzeitig gab es auch Hungersnöte, Krisen, für die jetzt die Preußen nichts konnten, die einfach ganz Europa betroffen haben, ja auch mit dann zur Revolution von 48 geführt haben. Und diese Armut hat eben Marx erlebt und die ist eben in dieser Medienstation sehr, sehr gut anschaulich nachvollziehbar. Und in der anderen Ausstellung im Landesmuseum, die eher den Kontext darstellt und die auch von der Machart her sich Mühe gibt, dem Besucher wirklich auch mitzunehmen, ihm die Kleinheit der Häuser der damaligen Zeit zu zeigen, auch wieder ein bisschen die Armut und das Leben der damaligen Menschen näher zu bringen, ist eben die einzige Seite ausgestellt aus dem Originalmanuskript des Kommunistischen Manifestes, also ein Teil des Weltdokumentenerbes der UNESCO. Und es gibt eben nur eine einzige Seite, die original überliefert ist. Man kann sehr schön sehen, wie Marx und Engels und auch Marx' Frau Jenny mit ihren Handschriften dort vertreten sind und eben an diesem Text, der ja heute weltbekannt ist und der ja auch eine ungeheure Wirkung hatte auf die Arbeiterbewegung, wie sie an dem gemeinsam gearbeitet haben, diese Formulierung verändert haben. Und das ist auch einfach ein kleines Stück, aber wie ich finde, sehr eindrucksvoll.
Was halten Sie denn von der Idee, die das Simeonstift hatte, genau nämlich das Kommunistische Manifest in leichter Sprache in einer Broschüre zusammenzufassen?
Ja, ich meine, warum nicht? Wobei das Manifest ist ja ein Text, der in ungeheuer viele Sprachen übersetzt worden ist. Warum soll man es nicht auch noch in leichte Sprache übersetzen und dann vielleicht eine breitere Leserschaft verschaffen? Er hat einige sehr griffige Formulierungen, wie er überhaupt bei Marx in seinem Oeuvre interessant oder charakteristisch ist, dass er eine ungeheure Sprachgewalt hat und dass ihm immer wieder Formulierungen gelungen sind, die man auch als Aphorismen aus ihrem Kontext herausnehmen kann, um sein Denken zu illustrieren, die natürlich teilweise auch benutzt worden sind im Marxismus oder im Marxismus-Leninismus gegen die ursprünglichen Absichten. Und gerade das Manifest enthält natürlich viele solcher Passagen, enthält auch dafür dann wieder relativ langweilige Passagen, in denen er sich mit den damaligen politischen Gegnern auseinandersetzt. Also man kann da bestimmt eine Kürzung vornehmen und das Ganze dann vielleicht noch etwas prägnanter auf den Punkt bringen. Wobei ich andererseits auch davor warne, das Manifest jetzt für heutige politische Kontroversen als Handlungsanleitung zu nehmen. Es sind ungeheuer kluge Sätze da drin, aber es ist eben auch doch 19. Jahrhundert und wir sollten nicht erwarten, dass wir von der Lektüre von Marx unmittelbare Hinweise kriegen, wie wir uns jetzt heute politisch zu verhalten hätten.
Da spricht der Historiker.
Ja, unser Business ist die Kontextualisierung. Wir versuchen immer zu zeigen, in welcher Zeit ist das gedacht, was konnte man damals denken, und das ist eben das ungeheuer Radikale an Marx, dass er eben vieles zum ersten Mal gedacht hat, was vor ihm so niemand gedacht hatte. Vieles davon erscheint uns heute relativ normal und gar nicht mehr so ungewöhnlich, aber es gibt eben auch immer wieder Sätze, die auch heute noch aufregend sind, wo man wirklich sich immer wieder ins Ohrläppchen kneifen muss und sagen muss, das ist jetzt 200 Jahre alt oder 150 und man würde es eben nicht vermuten.
Hat ihm dabei seine journalistische Tätigkeit geholfen? Er hat ja Zeit seines Lebens Artikel geschrieben, wobei man fairerweise sagen muss, dass diese Artikel von damals wesentlich länger waren als all das, was man heute zu lesen bekommt. Es waren sicher eher Essays, aber für die internationale Zunft sozusagen. Also er hat ja in aller Welt veröffentlicht.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, man kann da gar nicht sagen, was die Henne und was das Ei ist. Also einerseits war er eben ein brillanter Schreiber und er ist auch deswegen immer wieder von Arbeiterorganisationen gerufen worden, um für sie irgendwelche Manifeste oder irgendwelche wichtigen Texte zu schreiben, weil man wusste, er ist jemand, der auch unter großem Zeitdruck, unter schlechten Bedingungen sehr gute Texte schreiben kann. Und gleichzeitig natürlich hat dieser Zwang, immer wieder Sachen zu schreiben, Sachen auf den Punkt zu bringen, ihn auch weitergebildet und hat natürlich sein Denken auch geschärft. Ich glaube, man muss bei Marx, das war auch ein Ergebnis unseres Kongresses, man muss verschiedene Textsorten unterscheiden, die er hinterlassen hat. Das eine ist, relativ wenige Texte, unter anderem der erste Band des Kapitals, sind wirklich Bücher, wo er Gültigkeit erlangen wollte, also wo er etwas auf Dauer Gültiges, Theoretisches der Welt sozusagen mitgeben wollte. Es gibt aber nur sehr wenig Texte von ihm, die er so fertigstellen konnte, dass sie so in diesem Sinne stehen. Dann gibt es eben sehr viele Gebrauchsschriften, journalistische Texte. Es gibt eine weitere Gattung, wären dann Agitationstexte, die er geschrieben hat für die Arbeiterbewegung, um dort halt die Diskussion voranzutreiben, um politische Manifeste, die öffentlichkeitswirksam sind, zu verfassen. Und dann gibt es natürlich als vierte Gruppe eine ungeheure Masse an unfertigen Manuskripten, die er eben, als er gestorben ist, noch nicht beendet hatte oder die durch diese immer wieder Selbstkritik dann auch von ihm revidiert worden sind. Und diese verschiedenen Texte liegen auf ganz verschiedenen Ebenen. Und das journalistische Werk ist viel zu lange, glaube ich, gar nicht beachtet worden. Und es befinden sich darin natürlich auch sehr viele Analysen mit Verfallsdatum, aber es finden sich auch dort immer wieder Dinge, die man zumindest als Historiker mit großem Interesse liest, weil man eben dort sehen kann, wie hat ein brillanter Denker seine Gegenwart analysiert, was hat er für Einsichten gehabt, was konnte man damals denken, was war ihm damals auch noch nicht ersichtlich. Und das sind alles Dinge, die wir heute mit großem Gewinn in der Marx-Engels-Gesamtausgabe lesen können.
Christian Jansen, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Trier, heute zu Gast im Saarbrücker Gespräch. Aktuell, Professor Jansen, aktuell bloggen Sie zum Thema unter Marx is back. Welche Seiten an Leben und Werk interessieren Sie als Wissenschaftler denn besonders?
Ja, den Blog mache ich zusammen mit zwei meiner Studenten und ich muss fairerweise sagen, dass sie eigentlich die Hauptarbeit machen, dass sie sozusagen die meisten Einträge schreiben. Ich hatte mir ursprünglich vorgestellt, dass ich selber viel öfter mal einen kleinen Text auch selbst verfasse. Das ist so gut wie gar nicht geschehen. Wir haben dort hauptsächlich eigentlich Dinge zusammengestellt, die wir woanders gefunden haben, die wir ein bisschen aufspießen wollen. Also auch eben die ganzen Skurrilitäten und teilweise auch Absurditäten rund um das Marx-Jubiläum, also von den Ampelmännchen, die aussehen wie Karl Marx, die in Trier an einigen Stellen inzwischen stehen, oder ein Marx-Brot oder ein Marx-Steak, also wo man sich teilweise fragt, was Marx dazu gesagt hätte. Wobei, ich glaube, Marx hätte Verständnis dafür gehabt oder ihn hätte es nicht überrascht, weil er hat ja unter anderem gesagt, dass eben alles, was in der Welt ist, auch kommerzialisiert wird. Und insofern hätte ihn das nicht überrascht, wenn er gesehen hätte, dass, oder es hätte ihn vielleicht sogar gefreut, dass er eben nach 200 Jahren noch so bekannt ist, dass mit seinem Namen Leute versuchen, Geld zu verdienen. Und insofern ist das ganz lustig. Und solche Dinge versuchen wir in dem Blog zu zeigen und sozusagen die laufende Entwicklung rund um Marx ein bisschen zu dokumentieren. Und wie gesagt, vielleicht jetzt, wenn etwas mehr Ruhe einkehrt und wir ein bisschen mehr reflektieren, die ersten Ergebnisse dieses Jubiläums, dann kommen da vielleicht auch noch ein paar Analysen von mir rein. Bisher ist es eher eine Kompilation, aber ich lade alle Hörer ein, sich das mal anzugucken. Und man findet dort zumindest sehr witzige Sachen, auch aus China, aus Korea,
Absolut.
Aus den USA, also wo überall eben das Jubiläum wahrgenommen wird und wie es eben aus verschiedenen Perspektiven sich darstellt.
Gehen wir mal etwas in Ihre Geschichte zurück. Ich habe gelesen auf Ihrer Website, in den 70er Jahren haben Sie Geschichte und Mathematik in Heidelberg studiert und in den 80er Jahren in einem Druckereikollektiv gearbeitet. Gibt es da einen ganz persönlich biografischen Zugang zu Marx?
Also als ich studiert habe, gehörte es zumindest bei den linken Studenten noch zum Common Sense, dass man einen Marx-Kurs, eine Kapitalschulung machte. Das habe ich dann auch mal gemacht, hat mich aber ehrlich gesagt nicht viel weitergebracht. Es war auch eine sehr dogmatische Lesart eben, die ich heute doch sehr kritisch sehen würde. Insofern habe ich zwar sehr früh unmittelbare Berührung mit Marx' Texten gehabt, aber ich kann eigentlich nicht sagen, dass mich das sehr mobilisiert hätte. Ich war dann eben auch selber politisch aktiv und in einer gewissen Phase des Lebens schien mir das sinnvoller, als Drucker sozusagen etwas Praktisches zu machen, als jetzt ein Wissenschaftler zu werden. Und in dem Sinne kann man natürlich vielleicht sagen, dass dieses Druckereikollektiv, in dem wir damals waren, auch so eine Art Versuch war, so ähnlich wie es eben Marx auch in seiner Zeit gut fand, eine Genossenschaft zu bilden und sozusagen etwas Neues im Kapitalismus zu schaffen, also andere Arbeitsformen, die weniger kommerziell sind und die vielleicht versuchen, auch innerhalb des Kollektivs eben mehr Gleichheit herzustellen. Frauen haben damals bei uns an der Druckmaschine gearbeitet, das war sehr ungewöhnlich und hat sozusagen auch versucht, sozusagen diese emanzipatorische Bewegung ein bisschen voranzubringen. Und da kann man, wenn man will, gewisse Affinitäten sehen, aber ehrlich gesagt, meine intensivere Beschäftigung mit Marx rührt eigentlich doch eher aus den letzten 15, 20 Jahren, wo ich zunächst in Berlin gelehrt habe und Kontakt hatte mit Forschern von der Marx-Engels-Gesamtausgabe und mit denen zusammen dann eben auch diese ganzen Texte oder einige wichtige Texte neu entdeckt habe und Seminare darüber gemacht habe. Und jetzt, seitdem ich in Trier bin und eben weiß, dass dieses Jubiläum bevorstand, relativ viele Seminare gemacht habe und mit dem Kollegen Martin Endres eben den Kongress vorbereitet habe und auch noch eine Ringvorlesung, die das ganze Jahr über noch in Trier laufen wird, wo wir verschiedene Forscherinnen und Forscher zu Marx einladen.
Sie haben es eben erwähnt, es gehört zu Ihrer Studierendenzeit noch zum guten Ton, Marx zu lesen. Wie ist das denn heute? Wird es gerade wiederentdeckt durch eben die unterschiedlichen Lesarten, wie Sie es jetzt gerade aktuell vom Kongress berichtet haben?
Also das ist ambivalent. Man hört einerseits und auch die Auflagen von einigen Büchern zeigen das, dass es doch ein Interesse an Marx gibt, dass auch, also vor allem in meiner Berliner Zeit habe ich das auch gesehen, dass es da Kurse gab, selbstorganisierte Kurse, die recht gut besucht werden. Jetzt in Trier, muss ich sagen, bin ich eigentlich eher etwas enttäuscht über das studentische Interesse. Da, wo wir Seminare anbieten, wo man wirklich auch in die Texte reingehen muss, ist die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Natürlich ist es auch teilweise eine schwierige Lektüre oder eine Lektüre, die eben genau nicht das bietet, was vielleicht viele erwarten, nämlich irgendwelche klaren Handlungsanweisungen, sondern die eher einen zwingen, selber nachzudenken und sich zu überlegen, wie man mit den theoretischen Angeboten von Marx umgeht, merke ich, dass diese Bereitschaft eher weniger ausgeprägt ist. Ich glaube allerdings, wenn man fair ist, auch in meiner Studierendenzeit haben wir ein sehr oberflächliches Marx-Bild verfolgt und haben uns nicht wirklich auf die Texte eingelassen, sondern wir haben irgendwelche Leute gehabt, die haben uns erzählt, wie das richtig ist, und das war eben sehr dogmatisch. Und insofern will ich jetzt gar nicht so kulturpessimistisch die Sache schildern, aber insgesamt denke ich schon, es wäre schön, wenn an der Universität noch mehr auch inhaltliches Interesse da wäre und wenn insgesamt vielleicht die Studierenden sich wieder stärker auch auf große und etwas schwierige Werke einlassen könnten, aber die heutigen Bedingungen mit Master- und Bachelorstudium, es wird sehr stark in kleine Stücke aufgeteilt und das macht es eben schwer, vielleicht über zwei Semester mal einen Kurs zu machen, indem man sich auf so ein schwieriges Werk einlässt, und das ist einfach unsere Rahmenbedingung, unter der wir leben müssen. Unter den Bedingungen habe ich mich zum Beispiel sehr gefreut, dass auf dem Kongress durchaus auch einige Studierende da waren, obwohl in Trier die Woche vorlesungsfrei war. Und insofern will ich jetzt nicht zu pessimistisch sehen. Und ich denke, man muss auch eben passende Angebote heute machen für die Studierenden, damit man sie damit erreicht.
Im Saarbrücker Gespräch heute zu Gast Professor Christian Jansen. Herr Professor Jansen, wir haben schon über die beiden großen Ausstellungen, beziehungsweise es wird ja als eine gehandelt, an zwei Standorten gesprochen. Es ist die große Landesausstellung von Rheinland-Pfalz in diesem Jahr. Sie haben einen Artikel zum Katalog beigesteuert und über die großen Veränderungen im 19. Jahrhundert geschrieben, also die großen Ingenieursleistungen und Erfindungen, den Ausbau des Eisenbahnnetzes, haben aber auch schon über Umweltschäden gesprochen. Wie sehr ist denn Karl Marx ein Kind genau dieser Zeit des 19. Jahrhunderts?
So erstmal natürlich wie jeder ein Kind seiner Zeit ist und wie es eben bestimmte Dinge gibt, die er denken konnte und die er nicht denken konnte. Wobei man eben, glaube ich, bei Marx in erster Linie eigentlich sagen muss, wie innovativ er war, wie er eben Dinge gesehen hat, die wenigsten Leute in seiner Zeit so abgesehen haben. Wenn ich da vielleicht zwei Beispiele machen darf, Einerseits die Globalisierung. Also es gibt im Kommunistischen Manifest die berühmte Stelle, die auch sehr oft zitiert wird, wo er halt voraussagt, dass der Kapitalismus sich über die ganze Welt verbreiten wird, in die letzten entlegenen Flecken der Erde. Und zu seiner Zeit war die Industrialisierung in Deutschland gerade in den Kinderschuhen, in England etwas weiter, in Belgien etwas weiter fortgeschritten. Aber dass wirklich die ganze Welt bis nach Papua-Neuguinea und bis was ich was wohin sozusagen erfasst werden würde, das ist ein ungeheuer radikaler Gedanke. Und das hat eben als erstes Marx gedacht. Oder eine andere Stelle, die ich jetzt gerade bei dem Kongress neu kennengelernt habe, wo er darüber spricht, über Natur und Mensch, über das Verhältnis, ist eben auch ein Thema, was Marx sehr früh gesehen hat, diese Dialektik, der Zusammenhang zwischen den natürlichen Bedingungen und den menschlichen Eingriffen, und wo er eben sagt, dass der Fisch im Wasser, im Naturzustand sozusagen ein glückliches Leben führt und dass dann aber durch die Eingriffe der Menschen, durch ihre Erfindungen, diese Harmonie sozusagen gestört wird, und dass eben Marx eben schon sehr früh gesehen hat, dass Industrialisierung eben auch bedeutet Umweltverschmutzung, Gewässerverschmutzung, dass Fische eben dann sterben oder nicht mehr in ihrem gewohnten Umgebungen auf ihre gewohnte Weise leben können. Das sind auch Dinge, die im 19. Jahrhundert sicherlich manche Leute gesehen haben. Auch die romantische Bewegung hat ja schon die Natur romantisiert. Aber ich denke, Marx hat es auf eine sehr kritische Art eben diese Dialektik gesehen. Und er war ja ein unbedingter Befürworter des Fortschritts. Also er hat ja an den Fortschritt geglaubt, weil er meinte, dass dadurch auch viele Freiheitsgrade für den Menschen entstehen. Aber er hat eben auch die Kehrseite gesehen und hat gesehen, dass unter den Bedingungen des Kapitalismus, wo eben der Profit das wichtigste Prinzip ist, das in die Katastrophe führen muss. Das ist sozusagen deswegen auch eben seine Forderung nach Revolution, dass sich eben etwas Grundlegendes ändern muss, wenn man auch die natürlichen Lebensgrundlagen und natürlich akzeptable Bedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter, damals gab es ja auch sehr viel Kinderarbeit, es gab 12, 14 Stunden Tage, also diese ganzen Dinge hat er eben gesehen, die können so nicht weitergehen, die müssen sich ändern, und deswegen hat er halt den Kapitalismus auch sehr fundamental kritisiert, aber gleichzeitig hat er eben immer gesagt, der Kapitalismus und die Industrialisierung, die Moderne, bringen ungeheure Fortschritte, wir können so viele Menschen auf der Welt nur ernähren, wenn wir uns darauf einlassen. Also er war nie ein Romantiker, der jetzt diese Dinge abgelehnt hätte.
Stichwort Natur. In diese Zeit fallen ja auch Darwins Entdeckungen zum Beispiel. In diese Zeit fällt auch die wahnsinnige Verbreitung der Schriften Humboldts, der ja auch ein großer, manche sagen der letzte große Universalgelehrte war, der diese Zusammenhänge von Ausbeutung der Natur, Ausbeutung des Menschen ja durchaus auch schon gesehen hat auf seinen Südamerika-Touren. Weiß man aus den Quellen, dass Marx all das auch in sich aufgesaugt hat?
Ja, hat er. Er hat zwar, wie ich auch auf dem Kongress gelernt habe, zwar Darwin jetzt nicht so in seiner Bedeutung erkannt, sondern hatte andere innovative Denker, die über die Evolution und über die Entwicklung, die Naturgeschichte sozusagen geforscht haben, wichtiger genommen. Aber umgekehrt hat dann auch wiederum Engels nach dem Tod von Marx, Marx als den Darwin der Ökonomie bezeichnet. Also sozusagen diese Parallelität zwischen zwei großen Denkern der Mitte des 19. Jahrhunderts, sie waren ja Zeitgenossen, ist schon auch in der Zeit erkannt worden, und sie haben sich wechselseitig rezipiert, und es ist, glaube ich, eben ein großes Forschungsprojekt letztlich im 19. Jahrhundert, eben die Welt nicht mehr als göttliche Schöpfung zu erklären, sondern zu versuchen zu verstehen, wie die Welt ohne Gott erklärt werden kann, wie man ihr Funktionieren erklären kann aus den natürlichen Entwicklungen, aus den, was Marx nennt, der Entwicklung der Produktivkräfte, also der technische Fortschritt, die Erfindungen der Menschen, und dann als weiterer Faktor eben die menschliche Gesellschaft. Marx hat ja immer den Menschen als soziales Wesen gesehen, also der eben in Interaktion mit anderen Menschen lebt und eben auch vorwärts kommt und der auch nur in dieser Interaktion vernünftige Dinge leisten kann. Also diese ganze Denkbewegung des 19. Jahrhunderts, glaube ich, geht sehr stark in diese Richtung, zu versuchen zu verstehen, wie die Welt funktioniert ohne Gott und ohne vielleicht auch so ein Prinzip, wie es der deutsche Idealismus noch hatte, irgendein Weltgeist oder sonst eine metaphysische Kraft, die alles bewegt, sondern eben materialistisch oder vielleicht auch positivistisch eben aus den natürlichen Kräften, aus gesellschaftlichen Bewegungen, aus der Geschichte heraus zu erklären.
In dieses 19. Jahrhundert fällt auch die Zeit eines erwachenden Bürgersinns, eines Selbstbewusstseins der Bürger. Und es ist auch die Zeit der Revolution von 1848. Da war Marx, der selbst aus gutbürgerlichen Verhältnissen stammte, genau 30 Jahre alt. Wie sehr haben ihn denn diese Erfahrungen der Ereignisse um die Märzrevolution geprägt?
Ja, das ist natürlich eine entscheidende Phase seines Lebens, zumal ja in der Zeit auch eben der bekannteste Text entstanden ist, das Kommunistische Manifest, was ja übrigens vor der Revolution schon geschrieben war und in gewissem Sinne dann von Marx während der Revolution auch aus dem Verkehr gezogen worden ist. Also jetzt nicht im wörtlichen Sinne, aber im übertragenen Sinne glaube ich schon, weil Marx hatte ursprünglich sehr hohe Hoffnungen auf Deutschland gesetzt und hatte gemeint, dass in Deutschland, aus Gründen, die ich jetzt nicht im Detail ausführen will, besonders gute Voraussetzungen seien für eine proletarische Revolution, für sozusagen die nächste Stufe der Entwicklung. Hat dann aber, als er 1848 nach Köln kam und dort halt die Revolution beobachtet hat, sehr schnell verstanden, dass das viel zu radikal und viel zu sehr in die Zukunft gedacht war und hat sich dann sehr schnell zu einem Unterstützer der bürgerlichen Revolution entwickelt. Also hat gesagt, wir müssen zunächst mal in Deutschland diese bürgerliche Revolution schaffen, weil er eben auch an das Bürgertum als Kraft des Fortschritts glaubte und weil er eben so eine gewisse Stufentheorie hatte, in der er meinte, zunächst muss erst einmal diese bürgerliche Gesellschaft sich voll entwickeln, um dann aus ihr heraus die nächste Stufe eben zu schaffen, eine Herrschaft aller, also eine wirkliche Demokratie. Wird ja oft der Begriff Diktatur des Proletariats verwendet, den Marx eigentlich sehr selten benutzt hat, aber Diktatur des Proletariats heißt die Diktatur der Mehrheit, also die Herrschaft der Mehrheit eben, dass die 90% entscheiden und nicht die 10%, die vielleicht das Bürgertum sind. Insofern war diese Zeit eine ungeheuer wichtige. Er hat dann ja auch versucht, in Köln mit einer Zeitung, der Neuen Rheinischen Zeitung, diese Entwicklung voranzutreiben, also gerade die demokratische Bewegung im Bürgertum zu unterstützen, mit einem gewissen Erfolg auch. Also die Zeitung war jedenfalls sehr breit rezipiert, ist dann trotzdem pleite gegangen, aber eben auch, weil der preußische Staat versucht hat, diese Zeitung, die eben doch sehr kritisch war, nicht hochkommen zu lassen und insgesamt die Bewegung der Revolution dann ja auch, die Revolution ist ja letztlich gescheitert, weil auch das Bürgertum dann plötzlich so radikale Lösungen doch nicht mehr wollte und man dann auch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommen hat und Angst vor den Unterschichten, die sich zunehmend zu Wort meldeten und dann doch der größte Teil des Bürgertums seinen Frieden mit den herrschenden Gewalten gemacht hat und lieber wieder sich sozusagen in gemäßigte Bahnen zurückbegeben hat, beziehungsweise auch sehr stark um die wirtschaftliche Entwicklung gekümmert hat und vielleicht weniger um die politische Demokratisierung, die damals auf der Tagesordnung stand, aber die ja nicht durchgesetzt werden konnte 1848.
Wie sehr hat ihn denn genau dieses Scheitern dieser Revolution geprägt?
Auch das ist sicherlich eins der entscheidenden biografischen Erlebnisse gewesen. Marx hat ja an die Revolution geglaubt, also hat immer gedacht, nur durch eine Revolution, weil er eben meinte, dass die Verhältnisse nicht gut seien und umgestürzt werden müssten, hat er immer wieder auf eine Revolution gesetzt, nachdem er 1848 gesehen hat, in diesem etwas vielleicht voluntaristischen Weg, dass wir alle nur wollen müssen, wird es nicht funktionieren, hat er dann in den 50er Jahren sehr stark auf ökonomische Krisen gesetzt, also hat die Theorie entwickelt, dass der Kapitalismus aus inneren Krisen zusammenbrechen würde. Hat dann auch sehr aufmerksam alle Krisen verfolgt. 1857 gibt es dann ja die erste Weltwirtschaftskrise und er sieht am Ende, dass der Kapitalismus nicht zusammenbricht, dass er eben flexibel genug ist, um sich anzupassen, um zwar gehen viele Firmen pleite, aber der Kapitalismus als solcher überlebt und wird vielleicht sogar stärker. Daraus hat er dann erneut sozusagen eine Konsequenz gezogen und hat gesagt, okay, also nur warten, dass der Kapitalismus von selbst zusammenbricht, das ist auch nicht die richtige Strategie und hat dann wieder sehr stark auf die Organisation der Arbeiterbewegung gesetzt, hat ja dann in der Internationale sich engagiert, also in dem ersten Versuch, die Arbeiterbewegung übernational zusammenzuschließen und gemeinsam an der Revolution zu arbeiten, ist letztlich dann auch dort wieder an verschiedenen Dingen gescheitert, eben, dass die Leute nicht alle seinen Kurs folgen wollten, vielleicht auch an Fehlern, die er selber gemacht hat, aber jedenfalls hat er immer sehr genau die Entwicklung seiner Zeit beobachtet und eben aus dem Scheitern der Revolution 48, aus dem Nicht-Zusammenbrechen des Kapitalismus in den späten 50er Jahren immer wieder seine Konsequenzen gezogen. Das nächste große Ereignis, auf das er dann gesetzt hat, war der Aufstand in Paris, die Pariser Kommune im Gefolge des Deutsch-Französischen Krieges. Da hat er sicherlich auch, wollte er gern, dass das nun der Anfang der proletarischen Revolution ist und hat sicherlich auch vieles durch die rosa Brille gesehen. Auch das ist letztlich ja dann im Sande verlaufen und hat nicht zu dem gewünschten Durchbruch der Revolution geführt. Und am Ende seines Lebens, glaube ich, hat Marx auch nicht mehr so auf die Revolution gesetzt, sondern hat dann doch auch gesehen, was ich vorhin schon sagte, dass sich im bestehenden Kapitalismus auch schon die Alternative entwickeln könnte, eben in Assoziationen, in Genossenschaften, in der ganzen Arbeiterbewegung, auch in den politischen Parteien, in den Gewerkschaften, eben eine Gegenbewegung entsteht, die dann auch in der Lage ist, dem Kapitalismus bestimmte Zugeständnisse abzuringen. Er hat sich dann sehr stark für den 8-Stunden-Tag eingesetzt als eine der großen Forderungen der Arbeiterbewegung, die ja ein riesiger Fortschritt war gegenüber den damaligen Arbeitsbedingungen. Also er hat dann doch letztlich auf einen reformistischen Weg gesetzt und hat sich von dieser Idee einer großen Revolution, die in einen Schlag alles ändert, glaube ich, verabschiedet. Das ist dann erst wieder durch Lenin und andere in den Marxismus reingekommen, aber eigentlich nicht genuin beim späten Marx so zu finden.
Wenn man auf das Leben von Karl Marx schaut, dann kann man da ja so gewisse Parallelen, wenn man das so ganz runterbricht, entdecken. Also er selbst hat nur dank eines Mäzens überhaupt überlebt. Er hat jedes Erbe, das er angetreten hat, hat er, glaube ich, sofort durchgebracht. Er hat es mit der Nähe zum Proletariat auch nicht so ganz genau genommen. Ich glaube, sobald er Geld hatte, gerade in den Londoner Jahren, ist er auch lieber sofort in ein besseres Wohngebiet gezogen, um sich abzugrenzen. Also da war er sich seiner bürgerlichen Herkunft doch sehr bewusst. Wie sehr hat denn genau dieses eigene Scheitern auch sein Denken geprägt? Also er hat es ja zu nichts gebracht, wenn man das jetzt mal so ganz gewöhnlich ausdrücken möchte.
Ja, es gibt auch ein Buch über Scheitern, wo es einen sehr schönen Aufsatz auch über Karl Marx gibt. Seine Mutter soll ja gesagt haben, wenn Marx Kapital gemacht hätte, dann wäre alles besser gelaufen. Also wenn Marx sich sozusagen wirtschaftlich betätigt hätte mit seinem ganzen Wissen, was er über die Wirtschaft hatte, dann hätte er vielleicht mehr Erfolg haben können als mit dem Kapital, was er dann geschrieben hat. Da ist sicherlich was dran. Vielleicht mal zunächst zu dem Punkt des bürgerlichen Lebens. Also Marx ist nie einer gewesen, der gesagt hat, dass die Bürger sich in der Arbeiterbewegung anpassen sollen und jetzt so tun sollen, als wenn sie Arbeiter wären oder proletarisieren sollen, sondern er hat immer geglaubt, dass die Arbeiter sich nur selbst befreien können. Also die Befreiung der Proletarier steht auch schon im Kommunistischen Manifest, muss das Werk der Arbeiterklasse selber sein. Also insofern hat er sicherlich keinen Widerspruch darin gesehen, dass er selber ein bürgerliches Leben führt und trotzdem versucht hat, mit seinen Analysen der kapitalistischen Gesellschaft und damit auch vielleicht zur Revolution beizutragen, diesen Proletkult, den man später in der Linken teilweise hat, dass man jetzt so wie die Arbeiter leben muss, den hat Marx nicht geteilt. Und es ist auch erst eine Idee von Lenin, dass irgendwelche bürgerlichen Intellektuellen in der Arbeiterbewegung eine ganz wichtige Rolle spielen sollten. Marx hat sich immer eher von außen als jemand gesehen, der Material liefert, der Texte liefert, aber nicht wirklich aktiv die Sache der Arbeiter voranbringt. Und dann natürlich war er auch in vieler Hinsicht vielleicht ein Luftikus oder ein Genussmensch, der eben, sobald er halt zu Geld gekommen war, das auch sehr schnell ausgegeben hat, auch für Luxus. Er hat natürlich auch unter den schlechten Wohnbedingungen, in denen er teilweise leben musste, sehr gelitten. Also die Mehrheit seiner Kinder ist im Kindesalter verstorben, eben auch an Krankheiten, die sie sich in diesen schlechten Wohnungen geholt haben. Also es hat auch sicherlich eine gewisse Tragik, diese Armut, in der er immer wieder lebte und vielleicht auch die Unfähigkeit mit dem Kapital, was er von zu Hause hatte, vernünftig umzugehen. Das sind biografische Details, wo ich jetzt mich auch gar nicht so genau auskenne, aber sicherlich kann man sagen, er ist in vieler Hinsicht auch gescheitert. Trotzdem ist er halt jemand, über den man nach 200 Jahren noch nachdenkt und der ein Oeuvre hinterlassen hat, was heute eben als historisch-kritische Gesamtausgabe in 40 Bänden oder so publiziert wird. Also so ganz gescheitert kann er dann doch nicht sein. Also es bleibt doch etwas übrig, was jenseits dieses biografischen Scheiterns eine große Bedeutung hat.
Das Saarbrücker Gespräch, heute zu Gast der Historiker und Marx-Kenner Professor Christian Jansen. Professor Jansen, wir haben jetzt sozusagen über die ganz ernsthafte Seite des Karl Marx gesprochen und der Auseinandersetzung mit Karl Marx. Seit einigen Jahren ist es aber schick, sich mit diesem popkulturellen Phänomen vielleicht zu beschäftigen oder mit diesen kulturhistorischen Phänomenen. Sie haben es auch schon angesprochen. Der erste Band des Kapitals und das Kommunistische Manifest gehören zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. In Leipzig wurde jahrelang eine Diskussion geführt, ob das Marx-Relief aus sozialistischen Zeiten, das an der Uni prangte, mitten in der Stadt wieder aufgehängt werden darf. Es durfte allerdings an anderer Stelle des Campus, etwas außerhalb, nicht in der Innenstadt. Am Karl-Marx-Monument in Chemnitz, eins der größten Monumente, die es überhaupt auf der Welt gibt, das wurde erst vor ein paar Jahren aufwendig saniert. Da drehen angesagte Bands Musikvideos. Taugt Karl Marx also auch als popkulturelles, kulturhistorisches Phänomen?
Ja, ich glaube schon. Er hat ja auch diese, er ist ja halt eine Ikone geworden. Also seinen Kopf, den würde wahrscheinlich fast jeder erkennen. So ähnlich wie der Che Guevara mit der Baskenmütze ist er eben so eine popkulturelle Ikone unserer Gegenwart oder auch schon des 20. Jahrhunderts geworden. Da ist sicherlich ein Vorteil, dass es nur so wenig Bilder von ihm gab. Er ist auch jemand gewesen, der sich sehr bewusst auf den wenigen Fotos, die es von ihm gibt, inszeniert hat. Also das ist auch ein Stück weit angelegt schon in seiner Biografie. Und natürlich, im Gegensatz zu heute, gibt es eben nicht hunderte von Schnappschüssen. Und insofern eignet er sich auch, zur Projektionsfläche zu werden. Dann mögen auch Äußerlichkeiten eine Rolle spielen, wie eben diese Barttracht. Also ich habe neulich mal gehört, wie Gregor Gysi erzählt hat, wie das in der DDR halt auch für etwas subversive junge Leute möglich war, damit halt gegen die strengen Sitten Kurzhaarschnitt zu protestieren. Also insofern eignet sich Marx schon in vielen Kontexten oder hat sich schon in vielen Kontexten geeignet als Ikone des Protestes. Und Und wenn Sie die Marx-Statue jetzt in Trier angucken, abends da vorbeigehen, sehen Sie eben auch, dass da schon die jungen Leute drumherum sitzen, zumindest an so lauen Sommernächten wie derzeit, und dort ihr Bier oder ihren Wein trinken. Auch keineswegs ehrfurchtsvoll. Es ist auch ganz gut gemacht, obwohl diese Statue für meinen Geschmack deutlich zu groß ist. Muss man sagen, der Sockel ist so bürgerfreundlich gemacht, dass man dort halt eben hochgehen kann, dass er so ein bisschen spiralenförmig ist, dass man sich auch dort hinsetzen kann, dass man auch seine Bierflaschen dort abstellen kann. Und natürlich werden einerseits von jede Menge Touristen Selfies gemacht und andererseits sitzen eben abends Leute da und trinken was. Also das zeigt auch dieses neueste Werk sozusagen der Popkultur oder vielleicht auch der Hochkultur, hat sich sofort integrieren lassen. Und das ist sicherlich auch typisch für unseren Umgang mit solchen Heroen, dass wir sie nicht mehr verherrlichen, dass wir nicht mehr sofort Majestätsbeleidigung wittern, wenn jemand da irgendwas Witziges macht. Und dass wir, obwohl dieses Denkmal etwas zu monumental geraten ist, trotzdem ist eigentlich auf so eine sehr ironische Art sofort angenommen worden ist und ja auch in der öffentlichen Diskussion wahrscheinlich doch etwas anders, als die Chinesen sich das vorgestellt haben, empfangen worden ist und auch in den Reden, die damals gehalten wurden, doch ironisiert wurden. Gleichzeitig kann selbst die katholische Kirche zugeben, dass Marx irgendwie die richtigen Fragen gestellt hat, wenn auch vielleicht nicht die richtigen Antworten gegeben hat. Also er ist schon sehr, sehr breit anschlussfähig und das ist sicherlich etwas, was interessant ist, womit man ihn eben auch aktualisieren kann oder womit man vielleicht auch in ernsthaft Diskussionen über sein Œuvre wieder eintreten kann.
Also er ist eine gute Projektionsfläche.
Er ist auf jeden Fall eine gute Projektionsfläche. Die Verästelung der Popkultur kann ich jetzt gar nicht so genau beurteilen, aber was wir auch in unserem Blog ja zeigen, diese verschiedenen Kommerzialisierungen sind ein Indiz dafür und auch sozusagen dieses diffuse in der Öffentlichkeit sein, das Gefühl, dass viele Leute denken, sie müssen vielleicht doch ein Buch über Marx sich kaufen, auch wenn sie es dann vielleicht nicht ganz oder nur zur Hälfte lesen, das zeigt, dass er sich als Projektionsfläche offenbar gut eignet.
Was wünscht sich denn der Historiker Christian Jansen, sollte von diesem Marx-Jahr bleiben?
Ja, ich wünsche mir, wie Sie sich wahrscheinlich schon denken können, dass die Leute sich ein bisschen stärker auch auf die Texte einlassen und verstehen, wie ungeheuer klar Marx eben dialektische Zusammenhänge gesehen hat. Also das ist ja eines seiner Denkprinzipien, auch eine Sache, glaube ich, von der wir heute lernen können, dass die Sachen nicht nur eine Seite haben, sondern dass man immer auch sich die Rückseite angucken muss, dass der Fortschritt eben seine Schattenseiten hat, dass die bürgerliche Gesellschaft Errungenschaften hat, aber eben auch viele Nachteile hat. Und diese dialektische Sicht auf die Dinge im Zusammenhang zu sehen, ist, glaube ich, was uns in unserer heutigen Zeit, gerade in unserer polarisierten Öffentlichkeit, wo jeder im Recht haben will und wo abweichende Meinungen sofort mit einem Shitstorm beantwortet werden, glaube ich, tut uns das gut. So ein bisschen Dialektik, ein bisschen Abwägen, ein bisschen einerseits, andererseits. Und ich glaube, das kann man von Marx lernen, der eben im Gegensatz zu dem, was die DDR aus ihm gemacht hat, nie und nimmer ein starrer Dogmatiker war, sondern eben jemand war, der versucht hat, die Wirklichkeit zu verstehen und in ihrer Komplexität auch zu erfassen.
Ich habe zwei Zitate von Ihnen gefunden, die, wie ich finde, das ganz gut belegt. Das eine Zitat: Marx hat die Globalisierung und die Finanzkrisen früh vorausgesehen. Und gleich dann das andere Zitat drauf: Marx hat gefährliche Lücken in seinen Thesen gehabt. Das bringt es auf den Punkt.
Ja, und ich meine, ich glaube, wir können von Marx vor allem methodisch was lernen, was ich gerade schon versucht habe zu sagen. Also gar nicht so sehr, dass wir jetzt seine einzelnen Sätze und seine Aussagen für bare Münze nehmen und daraus jetzt für heute was ableiten, sondern eher die Art, sich der Welt zu nähern, die Welt zu verstehen, zu versuchen, die Welt zu verstehen. Und natürlich in den Lücken haben sich Leute breit gemacht, die ihn falsch verstehen wollten oder die ihn halt benutzt haben für ihre Interessen. Aber das ist wahrscheinlich bei keinem Œuvre eines bedeutenden Denkers auszuschließen. Das werden Sie überall finden, dass Leute sich Bruchstücke rausnehmen und dann halt da etwas draus machen, was in ihr eigenes Süppchen passt.
Aber da ist der Denker nicht für haftbar zu machen.
Würde ich auch sagen. Und insofern ist Marx eben ein Denker des 19. Jahrhunderts und die Gräueltaten der Arbeiterbewegung des Marxismus oder die im Namen der Arbeiterbewegung des Marxismus begangen worden sind, sind alle im 20. Jahrhundert. Und ganz im Gegensatz dazu kann man sagen, die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts, mit der Marx zu tun hatte, ist eine ausgesprochen friedliche, zivilisierte Bewegung gewesen, die versucht hat, sich bestimmte Rechte zu erkämpfen, aber wo ich eigentlich kein Beispiel wüsste, wo jemand zu Tode gekommen ist und wo Gewalt so gut wie keine Rolle spielt. Natürlich gab es viel Gegengewalt, also diese Bewegung ist teilweise massiv unterdrückt worden, aber sie hat eigentlich bis ins 20. Jahrhundert hinein sozusagen ihre Unschuld bewahrt. Und insofern glaube ich, dass wir die Gewaltexzesse insgesamt als ein Phänomen des 20. Jahrhunderts sehen müssen, in allen politischen Lagern. Aber im 19. Jahrhundert war das so nicht absehbar und ist keineswegs in irgendeiner Linearität auf das Werk von Marx zurückzuführen.
Was steht denn noch auf Ihrer Jubiläumsjahr-Agenda 2018?
Ja, wir versuchen jetzt erstmal in Trier noch mit unserer Ringvorlesung, die alle 2 Wochen etwa stattfindet, eine Menge interessante Leute zu holen und Diskussionen anzuleiten, das Interesse noch ein bisschen wach zu halten. Ansonsten steht für mich auch drauf, jetzt den Kongress in 1 oder 2 Sammelbänden zusammenzufassen, auch die Ergebnisse, die wir dort hatten, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, vielleicht auch selber das eine oder andere beizutragen, etwa in dem Blog oder in Form von Einleitungen für diese entstehenden Sammelbände, also eine weitere Auseinandersetzung als Historiker mit Marx und mit seinem Denken stelle ich mir auch für die nächsten Jahre durchaus reizvoll vor.
Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Professor Christian Jansen, für das Saarbrücker Gespräch.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Sie hörten ein Saarbrücker Gespräch zwischen Christian Jansen, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Trier, und SR2-Kulturredakteurin Barbara Renno.